Ja, 20.30 Uhr. Sie hören Pi Radio hier auf der 88.4 Pi Radio. Und weiter geht's mit unseren beiden Klingonen, Veit und Afri, mit ihrer kakophonischen Radioshow.
88.4
Pi Radio. 88.4 Radio zum Abschalten.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Guten Abend, werte Punkrock-Gemeinde, hier ist Funkfabrik B.
Mit einer September-Sonderausgabe.
Im November.
Mit uns kann man es ja machen. Hallo Afri.
Hallo Veit, ich habe heute noch kein Wort gesagt, das sind meine ersten Worte, weil ich mich schonen musste fürs Radio.
Professionell wie eh und je. Funkfabrik B, gewohnt professionell. Alter Slogan, bewährt sich jede Sendung aufs Neue.
Wir haben einiges vorbereitet. Wie gesagt, nur Themen aus dem September, zum Beispiel 11. September-Witze. Was haben wir noch?
Naja, unsere Redaktion hat halt mal im Archiv gekramt, was wurde nicht gesendet. Und ja, wir bringen das, was wir hätten schon im September bringen sollen.
Es geht unter anderem um Haare färben, um eine Haarfärbeverordnung in Nordrhein-Westfalen. Es geht um den Rundfunkstaatsvertrag von 2009 und um die Liebig 14, die umgezogen ist in die Riga 96.
Jetzt hast du schon die ganze Sendung in 20 Sekunden niedergeschmettert. Ja, aber die Lieder sind ja meistens auch nicht länger. Wir sind der einzige Sender, der auch eine Räuspertaste hat und hast. Sprich, wir können räuspern. Afri?
Sind wir nicht der einzige Sender, der keine Räuspertaste hat?
Naja, wenn wir unsere Räuspertaste auslösen, räuspert's bei uns.
Ach so wie bei Stefan Raab.
Ach so, oh Gott. Das ist übrigens die letzte Sendung in diesem Jahr. Wir haben Winterferien ab jetzt, gleich, demnächst.
Wir haben nämlich keinen Bock mehr, unser Haus zu verlassen. Und deswegen haben wir uns für die nächsten 60 Minuten doppelt so viel Mühe gegeben. Also die nächste Sendung hat quasi so viel Wert wie 120 Minuten.
Gefühlt. Mhm. 120 Minuten. Und hört sie auch am besten in halber Geschwindigkeit.
Dann habt ihr auch damit ihr nichts verpasst.
Ja, das war genau deswegen auch der September. Der passt locker jetzt rein in diese Sendung. Und im Januar geht es dann richtig gut weiter. Die EC Royce, bekannt aus Funk und Fernsehen und von Funkfabrik B, haben ihre Record-Release-Party zusammen mit den Hitchhikers und wir übertragen das live aus der KVU, Kirche von unten, bei Punkrockers Radio, vielleicht auch bei Pi, dann
auf allen gewohnten Frequenzen.
Dafür sind wir da. Das ist unser Service für unsere Punks, unsere Hörer, unsere Menschen. Mhm. Weiter im Programm.
Heading west before
Seit einem Monat warte ich gespannt, wie geht es weiter bei Claudia.
Speichelsport mit Claudia. M wie M-O-F, Moff, Mensch ohne Freunde. C wie Chillaxen, Chillen und Relaxen. Speichelsport mit Claudia.
Claudia, genießt jedes Wort, schreibt es euch hinter die Ohren, es könnte ihr letztes sein. Im wahrsten Sinne. Es ist die vorletzte Folge von Speichelsport mit Claudia gewesen.
Ich bin auch bei dieser Staffel wieder gespannt, wie sie ausgehen wird.
Das große Serienstaffelfinale in der nächsten Sendung im nächsten Jahr. Speichelsport mit Claudia.
Das reimt sich.
Auf. Ebenfalls ein MOF, ein Mongoloid.
Wer uns nicht glaubt, dass wir live senden, es ist 20.41 Uhr.
Könnte hinhauen. Das war der ultimative Beweis.
Das war der sozusagen Live-Check.
Uhrenvergleich, macht es zu Hause.
Bekannt aus dem Fernsehen.
Weiter patentiert, geht's. Patentiert von RTL. Ja, weiter geht es redaktionell. Gut aufgebaut sind wir diese Sendung. Wir rufen gleich an nach Hamburg zu unserem Terror-Witze-Experten Nils, denn er hat eine Diplomarbeit geschrieben über Witze über den 11. September. Und ja, es ist natürlich ein heikles Thema und wir fangen jetzt an zu kichern. Spaß.
Bis gleich.
Da bin ich nun wochenlang durch die Kneipen gerannt, hab allen Leuten mein Problem geschildert, es hat nichts genützt. Da hab ich mich nach Hause zurückgezogen, ich habe nachgedacht, habe Bücher gelesen, habe meditiert, ich hab meinen Guru gefragt und ich habe sogar gefastet und ich komme zu dem Schluss.
Falls gerade jemand im Freudenhaus zuhört, wir brauchen mal einen zweiten Techniker.
Die Leitung klemmt ein wenig. Weiter geht's mit entspannter Musik.
Fürs Freudenhaus.
I just can't get over you. I
Gesundheitstipps.
Naja, Lachen ist zwar gesund, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Erst wenn die Technik wieder geht, telefonieren wir mit Nils und lassen uns 11. September Witze erzählen. Jetzt die Gesundheitstipps, und zwar, ja, keine feuerroten Haare mehr für junge Ladies, keine neongrünen Haare mehr für Punks. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat nämlich, und vor allem auch vorbei an allen Friseuren anscheinend, wurde beschlossen, dass seit dem 1. September die Haare für unter 16-Jährige nicht mehr gefärbt werden dürfen. Jetzt müssen sich die Friseure den Pass von ihren jungen Kunden zeigen lassen, andernfalls machen sie sich strafbar. Also, was ist da jetzt der Gesundheitstipp? Werdet 17 oder mindestens 16 eben, und dann könnt ihr euch die Haare färben.
Also Haare färben ist nicht mehr schädlich ab 18.
Danke. Im Zuge dieser Recherchen bist du auf was ganz Trauriges gestoßen.
Ja, also ich habe diesen Artikel, wie gesagt, im September schon rausgesucht. Wollten eigentlich schon die letzten zwei Sendungen bringen, aber aufgrund der großen Themenfülle konnten wir die neue Verordnung aus dem Land Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer das liegt, wo ist denn der Zettel, den ich jetzt suche, nicht vorstellen, aber bin über ganz andere Gesetze gestolpert, als ich diesen Artikel gesucht habe, und zwar beim WDR 2. Wurde ich direkt mit dem neuen Rundfunk-Staatsvertrag konfrontiert von 2009, als ich auf eine 404-Seite mit dem Titel Seite nicht gefunden gelandet bin, aus dem Grund, dass alle öffentlich-rechtlichen Sender dazu gezwungen werden, ihre Artikel im Internet wieder zu löschen. Und das finde ich ja mal der größte Hirnscheiß, den ich je in irgendeinem Gesetz gelesen habe. Warum soll man einen Artikel im Internet löschen?
Dafür zahlen wir, weißt du? Dafür, alter Hut, aber ja.
So läuft das. Wenn man das noch erwähnen darf, die kriegen auch noch Geld dafür, dass sie es löschen. Also wirklich.
Gibt es noch bei Google Cash?
So viel Zeit hatte ich leider nicht, das zu überprüfen, ob das noch im Cash war. Aber war mir auch echt egal, weil, sag mal, wie ist es jetzt? Ab Januar zahlen wir GEZ-Gebühren über ein anderes System, oder?
Frag nicht mich.
Okay, dann frage ich nächste Sendung jemand anderen.
Der Techniker, hat er das Telefon repariert? Er hat es gegen die Wand geschmissen, die gute alte Technik. Danke, Jiro, danke, Depta. Nach der nächsten Nummer also wird gelacht mit Nils und über 11. September Witze.
Yeah.
So, wir haben jetzt den Nils am Telefon aus Hamburg. Hallo Nils, kannst du uns hören?
Ja, ich kann euch hören.
Guten Abend.
Guten Abend nach Berlin, so sagt man das ja, glaube ich.
Ja, mal, ne? Willkommen im Radio.
Vielen Dank.
Nils, du hast Kriminologie studiert und eine Diplomarbeit geschrieben. Was genau war die These deiner Diplomarbeit?
Was die These war, also ich habe tatsächlich die Arbeit nochmal in die Hand genommen, die ist von 2004 und vieles davon ist natürlich entsprechend gar nicht mehr so präsent gewesen. Und einige Teile habe ich mir jetzt auch durchgelesen und dabei aber auch festgestellt, dass es eine richtige These eigentlich nicht gegeben hat, sondern es ist eher eine darstellende Arbeit, in der es eher um die Frage geht, welche Funktion hat der Witz im Zusammenhang mit Katastrophen.
Und?
Also ganz generell denke ich, ist, wenn man über den Witz spricht, vielleicht als erstes mit einem bestimmten Missverständnis aufzuräumen, nämlich mit dem Missverständnis, dass der Witz in erster Linie witzig ist oder dass seine Funktion in erster Linie darin besteht, witzig zu sein. Das ist natürlich oft so, wenn alles gut geht und dann lachen ein paar Leute und viele freuen sich. Aber im Grunde genommen ist die Funktion des Witzes erstmal eine andere. Zum einen individuell. Individuell besteht die Funktion darin, dass man quasi eine Form von Triebabfuhr und auch Entlastung erzeugt. Und sozial ist der Witz im Grunde genommen eine Geste oder ein sozialer Kommentar, der eben auch inhaltlich Stellung bezieht. Das klingt zwar ganz oft witzig, aber in erster Linie ist es eben auch ein inhaltlicher Beitrag zu bestimmten Ereignissen.
Genau, das Ereignis war in dem Fall der 11. September. Ja, darf man da überhaupt Witze drüber machen? Wie sind da die moralischen Kriterien? Also ja, darf man das?
Also was ich in der Arbeit gemacht habe, ist, ich habe mir tatsächlich zuerst mal angeguckt, was ist passiert nach dem 11. September. Und ich weiß nicht, ob ihr es noch erinnert, wie die Situation damals war. Ich erinnere mich zumindest noch daran, dass es eigentlich einen relativ großen öffentlichen Konsens gab, man darf keine Witze darüber machen, über das Ereignis, also sprechen erstmal nur über das Ereignis. Gab ja in dem Zuge dann auch die Einstellung diverser Late-Night-Shows und es wurde erstmal allgemein gesagt, jetzt müssen wir, also Witze sind jetzt in der jetzigen Situation nicht angemessen und es gab zeitgleich, insbesondere im Internet, eben eigentlich von der ersten Minute an eine Flut an Witzen, die sich zuerst auf das Kernereignis bezogen hat und die dann immer weitere Kreise gezogen hat. Das heißt, es hat eine ganze Reihe von Witzen gegeben im Zusammenhang mit dem 11. September und man kann da eben auch entlang unterschiedlicher Funktionen diese Witze auch differenzieren. Also in der Regel sagt man ja, es passiert etwas Schreckliches und die Leute müssen das verarbeiten, was da passiert, also müssen irgendeine Art von mentaler Hygiene betreiben. Das heißt, der Witz über dieses Kernereignis hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass die Leute in irgendeiner Art und Weise irgendeine sprachliche Form finden müssen. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn im Grunde genommen ist ja mit diesen Witzen auch versucht worden, etwas zu kommentieren, was da passiert. Und der 11. September war eben auch ein Medienereignis und im Grunde genommen haben diese ersten Witze eben auch den Versuch gar nicht so sehr aufgenommen, sich mit dem Thema, also mit dem Ereignis an sich zu beschäftigen, sondern möglicherweise auch mit dem, was die Medien daraus gemacht haben. Weil es war eben ein Medienereignis und viele Witze haben im Grunde genommen auch diese mediale Wiedergabe des Ereignisses aufgegriffen.
Du sagtest ja, dass die Witze nicht vorrangig witzig sein mussten, sondern auch Inhalt überbringen sollten. Was für Arten an Witzen gab es? Pro USA oder eher pro Terrorismus-Witze?
Also grundsätzlich ist es so, es gibt quasi dieses Genre des sogenannten Disaster-Jokes, der wiederum in eine Kategorie gehört, die man im amerikanischen und im englischen Fachraum Sick-Joke nennt, also den schlechten, den bösen, den geschmacklosen Witz. Und es gibt im Grunde genommen zu allen größeren Katastrophen, die einen gewissen medialen Widerhall gefunden haben, immer wieder Katastrophenwitze. Das heißt, es gibt eigentlich einen Pool an Witzen, die immer nur ganz gering verändert werden müssen und dann zu unterschiedlichen Katastrophen immer wieder rausgekramt werden. Das heißt, diese erste Welle an Witzen, die war tatsächlich eine Welle über das Kernereignis, aber das waren dann eben oft auch Variationen schon bekannter Witze. Da kann man zum Teil eben auch gar nicht so genau sagen, dass sich da lustig gemacht worden ist über das Leid und über die Katastrophe an sich. Und man muss eben auch sagen, es waren doch relativ wenig Witze. Und was dann ganz schnell passierte, ist, dass eine Welle von Witzen aufbrandete, die eher Rache organisiert haben. Also die eher quasi aufgegriffen haben, die gesamte Diskussion um die Täter, um die Urheber. Und die entsprechend dann schon eine Form von, also eine Vorwegnahme von Rache und von Revanche in diesen Witzen produziert haben. Und das war eigentlich die viel größere Menge an Witzen, die dann aufkam und die dann natürlich relativ breit gestreut waren, auch relativ viele Ressentiments aufgenommen haben, also gar nicht so sehr nur jetzt Bin Laden als Figur in den Blick genommen haben, das auch, sondern ganz schnell eben auch eher kollektive Gruppen, Araber, Muslime bebildert haben und vor allen Dingen auch Rachehandlungen bebildert haben. Also sozusagen die Schande der Niederlage in den Witzen versucht haben, quasi schon als, im Grunde genommen zu neutralisieren. Das war die deutlich größere Gruppe an Witzen, die dann aufkam.
Hast du das Thema noch weiterverfolgt, dann, nachdem du deine Arbeit abgegeben hast? Also, weil du sprichst ja von verschiedenen Wellen. Wie ging es dann weiter?
Es gab dann noch mal eine Welle, die dann sozusagen schon sehr direkt auf die Kriegshandlungen sich bezogen haben. Also auch da sind Witze natürlich immer auch im Grunde immer auch sehr nah dran an den aktuellen Ereignissen. Das heißt, es gab die Kriegsvorbereitung gegen Afghanistan, die in diesen Witzen sozusagen schon aufbereitet worden ist. Und es ging dann immer so weiter und irgendwann versandet sowas dann auch, ne? Oder es verselbstständigt sich. Dann kann man das auch irgendwann nicht mehr so genau klassifizieren. Ab einem bestimmten Zeitpunkt sind es dann eben ganz deutlich auch nicht mehr Witze gewesen, die im engeren Zusammenhang mit dieser 9-11-Geschichte standen, sondern dann eben schon Kriegswitze gewesen sind, in denen im Grunde genommen aber ja auch eine Sache aufgegriffen werden kann. Also wenn man sich an diesen Krieg erinnert, dann ist das ja auch ein medial zumindest sauber präsentierter Krieg gewesen. Ja. Und die Witze haben darin eben auch eine bestimmte Funktion, dieses Bild der Sauberkeit zu unterlaufen, indem sie nämlich eigentlich sehr unverhohlen auch diesen Rachefantasien und diesen Erniedrigungsfantasien freien Lauf lassen können und damit eben auch so einen Raum eröffnen, in dem das ausgelebt werden kann, was in der medialen Wiedergabe der Rachehandlung eigentlich nicht mehr erlaubt ist. Aber dann ist es irgendwann auch vorbei. Also das muss man schon auch sagen. Irgendwann ist sozusagen dieses Ereignis auch, durchgenommen. Und neue Ereignisse schieben sich in den Vordergrund. Und da hörte dann tatsächlich auch meine Beschäftigung mit mit diesen 9-11-Witzen auf damals.
Ja, kurz und knapp, kannst du uns jetzt nochmal sagen, worauf du jetzt gekommen bist am Ende? Ging es dir um das Moralische oder also... Was war deine Schlussfolgerung?
Die Schlussfolgerung ist, denke ich, dass man eben Witze, die man erstmal nur so geneigt ist. Wir hatten ja auch so ein Vorgespräch und da gab es ja schon so eine gewisse Verwunderung, dass es im Zusammenhang mit Kriminologie sich jemand mit Witzen beschäftigt. Ich denke, Witze sind als soziale Gesten ernst zu nehmen, die eben auch bestimmte soziale Handlungen nicht einfach nur witzig kommentieren, sondern eben auch Überschreitungen spielerisch vorwegnehmen und damit natürlich auch einen Raum eröffnen, in dem Dinge möglich sind, die überhaupt gar nicht lustig sind und auch nicht lustig gemeint sind. Und insofern eben immer Teil eines bestimmten Diskurses über Ereignisse und insofern auch ernst zu nehmen und auch kriminologisch relevant.
Vielen Dank, Nils.
Ja, gerne. Jetzt natürlich alle Hörer fragen sich das, wir fragen uns das, du bist der Experte. Hättest du einen Witz? Er muss ja nicht lustig sein, haben wir gerade gelernt.
Ja, er muss nicht lustig sein und ich habe mich das auch gefragt, ob mir einer einfällt und ich habe keinen.
No.
Was für eine Enttäuschung.
Aber wir lachen trotzdem.
Ich muss Schön. Auch ganz ehrlich sagen, dass ich bis heute keinen einzigen 11. September-Witz kannte, bis ich dann doch mal meinen Computer angeschmissen habe.
Ja. Und hast du welche gefunden?
Ich habe ganz viele gefunden, aber wenige, über die ich lachen konnte.
Ja, nee, es gibt in der Tat nicht so viele. Es gibt einige, die sind ganz, die sind so ein bisschen lustig. Das sind Sprachwitze, die offensichtlich in England entstanden sind, die mit, die spielen mit unterschiedlichen Bedeutung, die es im englischen Englisch und im amerikanischen Englisch gibt, aber das ist natürlich was, was man jetzt phonetisch eh gar nicht wiedergeben kann.
Ja, also ich kenne nur ein Alltagsbeispiel. In Potsdam gab es beim Bäcker am nächsten Tag Amerikanerreste. Und da hieß es, geht mal alle zu dem Bäcker, da gibt es Amerikanerreste vom Vortag.
Ja. War das beabsichtigt oder war das...
Ich weiß es nicht.
Na, sowas kann man nicht beabsichtigen.
Also ja. Ja, Nils, wir danken dir.
Ja, sehr gern. Ich danke euch.
Ja, vielen Dank,
wie man das so macht. Und viel Spaß noch.
Ja, einen schönen Abend dir noch.
Okay, danke.
Euch auch. Danke. Ja, wir sind jetzt ganz schön im Programm fortgeschritten. Deswegen jetzt kurz und knapp die Schlagzeilen für die Nachrichten.
Die nach dem nächsten Lied folgen. Umfrage, Mehrheit würde verheerender Godzilla-Angriff langweiliger Euro-Krise vorziehen. Legendäres Bernsteinzimmer im Keller der Hypo Real Estate aufgetaucht. Und Deutsche Bank stellt Geldautomaten mit Doppelt- oder Nichts-Funktionen auf.
Nach den Boys. Die Nachrichten.
Es ist Zeit, nachdem wir uns einigen konnten, wer zuerst auflegt.
Funkfabrik B, Nachrichten.
Berlin, pünktlicher Zug verursacht S-Bahn-Chaos. Eine pünktliche S-Bahn hat heute den morgendlichen Berufsverkehr in Berlin gestört. Kurz vor 6 Uhr meldete die Leitstelle, dass ein Zug der S42 auf die Sekunde pünktlich unterwegs war, erklärte ein Bahnsprecher die Ursache der Betriebsstörung. Dadurch mussten mehrere Züge ihren üblichen Halt auf offener Strecke verkürzen. In einer Art Dominoeffekt sei es dann auch auf anderen Linien zu pünktlichen Abfahrten gekommen. Ein Supergau mitten im Berufsverkehr, so der Sprecher. Aus Sicherheitsgründen habe man daher das Stromnetz heruntergefahren, worauf der S-Bahn-Verkehr wieder ohne besondere Auffälligkeiten verlaufen sei.
Los Angeles. Angelina Jolie denkt beim Sex an Brad Pitt. Die berühmte Schauspielerin Angelina Jolie, 35, hat in einem Interview mit Postillon und Funkfabrik B... Entschuldigung, zugegeben, dass sie eines mit den meisten Frauen gemeinsam hat. Sie denkt beim Geschlechtsverkehr häufig an Brad Pitt. Das heißt ja nicht, dass mir der Sex keinen Spaß macht, erklärte Julie. Aber oft, wenn ich mit einem Mann im Bett bin, denke ich an Brad Pitt. Manchmal rufe ich sogar seinen Namen. Auf die Frage, ob das ihren Mann nicht belastet, antwortet die Mutter von 6 Kindern, wieso? Er kann meinetwegen ja auch die Augen schließen und sich ausmalen, Angelina Jolie ranzunehmen. Verstehe ich nicht.
Es muss ja auch nicht lustig sein. Das sind ja auch die Nachrichten. Rostock, Gentechniker machen aus einer Mücke einen Elefanten. Ist das die größte wissenschaftliche Entdeckung aller Zeiten oder eigentlich gar nichts Besonderes? Gentechnikern des Instituts für Biowissenschaften an der Universität Rostock ist es erstmals gelungen, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. War früher eine Mücke, Elefant. Das war die Bildunterschrift. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht, verkündete Professor Dr. Willibald Testegen, der Leiter des Experiments, stolz und zeigte den ersten, den erstaunten Pressevertretern dann im universitätseigenen Institutsgarten eine ausgewachsene afrikanische Elefantenkuh, die verzweifelt versuchte, möglichst schnell mit den Ohren zu flattern. Nach Angaben des Wissenschaftlers war es unglaublich schwierig, die Gene einer etwa 2 Milligramm schweren Mücke behutsam so zu verändern, dass sie zu einer rund 7 Tonnen schweren Elefantenkuh mutierte. Kritiker halten die Leistung des von Testegens, dem Wissenschaftler, und seinem Team jedoch für wenig bemerkenswert. Professor Bierblichler von der Universität Bielefeld erklärt gegenüber dem Postillon, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, ist ein Kinderspiel, denn die beiden Tiere sind sich sehr nahe von sehr ähnlich. Sowohl Mücken als auch Elefanten verfügen über einen Rüssel, leben gerne in der Nähe von Wasserlöchern und nerven ungemein, wenn man sie im Schlafzimmer hat. Bierbichler, der sich einen gewissen Ruf erworben hat, weil er seit Jahren Äpfel mit Birnen vergleicht, ist überzeugt, dass Testegen lediglich aus einer Mücke einen Elefanten macht, um zusätzliche Forschungsgelder einzustreichen.
Turnen.
Kommen wir zum Sport. Berlin, Hürdenläufer fordern Barrierefreiheit. Mit Barrierefreiheit hat das nichts zu tun. Der Verband Deutscher Hürdenläufer VDH hat beklagt, dass seine Mitglieder bei der Umsetzung der Barrierefreiheit in Deutschland benachteiligt würden. Mitglieder unserer Berufsgruppe können keine 50 oder 100 Meter zurücklegen, ohne auf eine Unzahl von Hindernissen zu stoßen, sagte Verbandssprecher Albert Schlotz am Montag. Wenn die Regierung es tatsächlich ernst meine mit der Barrierefreiheit, müsse sie bis zu Beginn der Leichtathletik-Saison ein deutliches Zeichen setzen und alle Hürden abbauen.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Das waren die Nachrichten. Wow, wir bedanken uns beim Postillon, unserer heimlichen Redaktion. Hätten wir das schon mal gelesen, wäre es vielleicht auch alles erträglich gewesen. Weiter geht's mit Kakophonie, die Forgotten Rebels, Fuck Me Dead.
Between your toes, I don't like the snot running out of your nose. I don't like the stains on your pantyhose. Does it cold stiff funny when I hold you close? I love rigor mortis when it just sets in. I know where you're going, I don't care where you've been. A pillow and a coffin just as nice as a bed. And baby, I love it when you fuck me dead. Says baby, I love it when you fuck me dead. Every new girl's another 3-day affair. Gotta be telling her before your hair. Really doesn't matter if she's gray haired or old. Really doesn't matter. Smile in emergency, I'll drag her, okay? Rather make it with you when you're DOA. Lying there stiff when it's time to pay. I can't wait till the other thing goes away. Hanging upside down when you're getting drained. S&M pleasure on the wall when you stand. When you splatter love, juices still remain. Oh baby, I love it when you fuck me dead. Said baby, I love it when you fuck me dead. Every new girl's another 3-day affair. Doesn't really matter if I pull out your hair. Doesn't really matter if she's 300 old. Baby, baby, I'll hold your pose. Quick, quick, before you decompose. Baby,
In den folgenden knapp 6 Minuten wollen wir das Wort an jemanden übergeben, der das Wort nutzen kann. Itty Manchester, die Vorsitzende der Atomic Tit Corporation, mit ihren Soundfitzeln. Mehr dazu in der nächsten Sendung im Januar bei uns. Da ist sie in Fleisch und Blut zu Gast und wird ein Special über an Krebs verstorbene Punk-Ladies machen. Aber nun erstmal ihre Soundfitzel. Wir übergeben an Itty Manchester.
Sid und Nancy liegen auf einer Matratze unter einer Projektion von Victoria und David Beckham beim Kauf einer Thermoskanne auf einem Markt in Texas, die als Loop ohne Ton läuft. Sid schläft. Nancy raucht. Sie balanciert einen weißen, aufgeklappten Laptop auf dem Bauch. Nancy murmelt leise vor sich hin und summt zwischendurch Teile irgendwelcher Ohrwürmer. Ist der nicht süß? Schläft, der Sid. Ist müde. Ist anstrengend, immer so auf Tour. Ist ein Star, mein Sid. Ein richtiger Star. Das machen viele Stars. Schlafen. Müssen sie auch. Wegen der Anstrengung. So auf Tour. Ich schlaf auch immer und bin kein Star. Die ganze Woche habe ich im Bett gelegen und geschlafen, Playstation gespielt und Filme angeschaut. So schwarz-weiße. Mit Frisuren aus den 60ern. Hübsch sahen die damals aus, die Mädchen. Auch die Jungs. Tolle Frisuren. Und so höflich sind die gewesen. Reden feine Sachen miteinander. Gefällt mir gut. Sid meint immer, Nancy, du bist so intelligent. So intelligent und schlau. Ziehst dir immer so Zeug rein. Das findet er toll. Ich find ihn auch toll. Er zieht sich ja auch was rein, aber anders eben. Er sagt immer, ich hab das Gehirn und er das Aussehen. Stimmt auch. Genau andersherum wie bei der Kate und dem Pete. Das sind auch Freunde von uns. Die treffen wir immer auf Partys. Sid meint immer, er will da nicht hin auf die Partys. Will lieber kuscheln mit dir, Nancy, sagt er immer. Aber am Ende gehen wir dann doch hin. Und ich sag immer zu ihm, im Taxi oder vorher, wenn er so quengelig ist, Sid, mein Schatz, das ist ja auch wichtig. Die Leute müssen dich doch schließlich sehen. Du bist doch ihr Star. Du bist so berühmt. Und mein Schatz, da werde ich dann immer richtig fröhlich von, wenn ich das sage. Das ist mein Sid. Das sage ich auch immer vor mich hin, wenn es mir mal nicht so gut geht. Nancy, guck mal, das ist dein Sid. So berühmt ist er und so toll sieht er aus. Ist er nicht toll? Und naja, manchmal sind die Partys auch wirklich doof irgendwie. Alle hacken dann auf Sid rum und er wird böse und fängt Streit an. Dabei ist er doch gar nicht so, mein Sid. Aber er sagt immer, er muss das tun, damit er gerade herauskommt. Das verstehe ich nicht. Er ist doch schlauer als ich. Ich bin aber nie böse mit ihm, denn er ist ja ein Künstler, ein richtiger und mein Sid. Naja. Und manchmal ist es auch lustig. Alles. Das ganze Leben, auch die Partys. Es gibt lecker Essen und Trinken, feine Sachen, wie die Frisuren in den Filmen fast so fein. Manche Sachen habe ich noch nie gegessen, in meinem ganzen Leben noch nicht, so feine Sachen sind das. Und alle trinken viel und lachen und sind fröhlich, sogar auf dem Klo, und so nette Leute sind dann da. Alle sind so nett. Richtige Freunde. Und Spaß haben wir, Sid und ich. Aber danach ist Sid immer so müde und ich auch. Nur geschlafen habe ich die ganze letzte Woche.
Dude.
Steht vor dem Schaufenster eines Plattenladens. Im Schaufenster hängt ein Poster. Er selbst ist darauf. Andere Frisur, neue Schuhe, aber er selbst. Seine neue Platte wird beworben. Der Popstar betrachtet sich kurz durch die Scheibe, geht dann ein paar Schritte zurück und wirft mit vollem Körpereinsatz und ganzer Kraft einen Pflasterstein in das Schaufenster. Im Moment des Aufpralls zerplatzt der Stein. Schlagsahne fliegt durch die Luft und grüner Wackelpudding rutscht zäh an der Scheibe herunter. Der Popstar schmiegt sich an die Scheibe, verschmiert mit langsamen, tänzerischen Bewegungen die Tortenreste und leckt genüsslich an der Scheibe.
Itty Minchester, die Vorsitzende der Atomic Tit Corporation, fragt Google oder hört im Januar Funkfabrik B, da ist sie zu Gast.
Und wenn ihr schon Google fragt und zufällig unsere Sendung im Nachtprogramm hört oder als Podcast runtergeladen habt, geht doch auf piradio.de oder auf funkfabrik-b.de und kommuniziert mit uns über Kommentare oder Chat. So wie unser Techniker, der uns alles inzwischen übers Internet mitteilt, obwohl er uns gegenüber sitzt.
Smalltalk ist quasi das Stichwort. Die goldenen Zitronen.
Wer sich lange keine Musikvideos von den Goldenen Zitronen mehr angeguckt habe, dem empfehle ich den Track von eben, der da heißt wie
30 Sekunden Ambiente.
Ja.
Also nee. 0 Doppelpunkt 30 Ambiente.
Ah ja, okay. Wirklich, also so schön wie er sich anhört, so geil sieht er auch aus.
Jetzt der harte Bruch nach Berlin von Hamburg. Schon wieder?
Von Hamburg nach Berlin.
Die zweite Connection.
Langsam haben wir es drin, den Bruch. Wie schon angekündigt, ist die Liebig in die Riga umgezogen.
Wie auch immer.
Erklär mal, was ich damit meine.
Die Liebig 14, bekannt aus Krawall und Randale.
Und Funk und Fern.
Ja.
Und der BZ.
Genau, ist nicht mehr die Liebig 40, sondern die, wie heißt sie jetzt?
Riga 96.
Es gibt Sachen, die gibt's nicht.
Schon geil, die haben echt so einen Schiss gehabt, dass da jemand aus, keine Ahnung, Südamerika nach Berlin fährt, um einen Terroranschlag gegen die Liebig 14 zu verüben, dass die einfach mal den Außeneingang um die Straßenecke rumgelegt haben und das umbenannt haben in Riga 96.
Das wird's bringen.
Ja.
Respekt,
meine Herren. Ja. Das ist schon interessant.
Also, wir sehen uns. R96 bleibt.
Da fragt man sich natürlich, was sie mit der Brunnenstraße 183 machen. Hups. Vielleicht machen sie einen Hintereingang über die, wie heißt die? Ackerstraße.
Ja, ja. Übrigens, am Donnerstag, also jetzt im Live-Betrieb quasi morgen, 2 Jahre Räumung Brunnenstraße. So sieht generationsübergreifendes Wohnen aus. Guckt's euch an. The Shapes, College Girls. Wir ziehen das Tempo drastisch an, die Zeit ist nicht mehr viel, Oberbaumstraße.
Schnell ist das Stichwort.
Neulich in der Oberbaumstraße.
Wir klingeln schon wieder beim fetten Mann, wie jede Sendung.
In 100 Sekunden auf 100. Danke. Also schnell. In 100 Sekunden auf 100. Ich bin schnell. Ich bin 100 Meter Läufer. Ich schleiche 99 Sekunden bis kurz vor das Ziel und starte dann durch. Dann bin ich schneller als alle anderen. Geparden, Düsenjets und wie heißt der nochmal dieser 100-Weltrekordhalter? Leider sind da dann schon alle Läufer im Ziel. Im Stadion ist es ja ganz still geworden. Aus peinlich berührter Höflichkeit schaut der sonst so massengefickte Pöbel zu, wie ich da so lang schleiche. Die Zuschauer denken, ich bin behindert und schweigen daher. Sie kommen sich tolerant vor. Sie fühlen sich verstanden. Denn auch sie sind langsam. Langsam im Begreifen, langsam im Dankeschön sagen. Das merken sie, wenn sie mich kriechen sehen. Die anderen Läufer schauen auch mitleidsvoll nach hinten. Aber wartet nur ab. Ich bin nicht langsam, höchstens langsam im Schnellwerden. Da sind die 100 Sekunden auch schon rum und ich presche mit 100 km/h über die Ziellinie. Hättet ihr nicht gedacht, ihr Wichser, was? Mitleid verwandelt sich in erstauntes Raunen. Da habe ich mir aber auch schon die Kniescheibe zerlegt. Das menschliche Gerüst aka Skelett ist nicht gemacht für 100 km/h.
Neulich in der Oberbaumstraße.
Wir dachten, wir hätten 120 Minuten, wenn wir doppelt so schnell reden, aber haben wir doch nicht. Deswegen müssen wir jetzt Tschüss sagen. Tschüss Veit.
Tschüss Afri. Tschüss Punk. Tschüss Hörer.
Tschüss Depta.
Tschüss Mensch.
Tschüss Markus.
Ja, wir bedanken uns bei Markus, unserem Funktechniker vorm Computer. Wir hören uns live wieder im Januar, entweder aus der KVU oder hier bei Pi Radio.
Übrigens hat Markus 10 Euro gewonnen, weil er mit mir gewettet hat, dass alles schief läuft.
Glückwunsch, Markus.
Es ist alles schief gelaufen.
Tschüss. Die Schocks schneller und jetzt geht's schnell ins Bett. Husch, husch.
Vitamin. A vita. A vita.